ganz herzliches Willkommen zum Podcast Digital Charm Grooves, die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Korinth. Ich bin Kommunikationsprofi, Mindful Business Mentor und Resilienzcoach. Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, gelassen und erfolgreich durch die VUCA-Welt zu grooven. Ich möchte euer Sparringspartner sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow. Und zwar ohne Druck, Stress und Überforderung. Die Welt ist geprägt von Veränderungen und genau aus dem Grund kehre ich den Podcast heute mal um. Ich spreche in dieser Folge mit Alexandra Piel über mein Buch Der Buddha liebt Drafting. Alexandra ist eine sehr gute Freundin von mir schon seit ganz vielen Jahren. Sie ist Freiberuflerin und unterrichtet Lehrkräfte zum Thema Deutsch als Zweitsprache. Bei einem gemeinsamen Kaffee hatten wir die Idee, dass sie mich interviewt. Hallo Alex, ich freue mich total, dass wir uns heute über das agile Buddha-Prinzip unterhalten. Und ich verlasse jetzt mal meine Rolle als Podcast-Interviewerin und übergebe dir das Zepter.
Okay, ja, vielen Dank. Das finde ich eine ganz spannende Rolle für mich. Und da habe ich auch gleich so eine ganz allgemeine Frage zuerst. Warum hast du denn dieses agile Buddha-Prinzip entwickelt?
Ja, also ehrlich gesagt, die Idee dazu ist mir schon ziemlich lange durch den Kopf gegeistert. Und am Anfang war das so eine vage Idee, die dann immer konkreter wurde. Und bis ich ganz genau wusste, wie ich das umsetzen konnte, hat das total lange gedauert. Und also entstanden ist das so, ich hatte oft selbst das Gefühl, dass mir eine Stromschnelle nach der nächsten entgegenschleuderte, dass ich irgendwie nur noch reagieren konnte und mein Hamsterrad sich immer schneller drehte. Und heute kann ich sagen, dass ich vor einigen Jahren wirklich kurz vorm Burnout stand und damals hätte ich das gar nicht so wahrgenommen oder vielleicht auch verneint, wenn mich Leute gefragt hätten. Und als mir das irgendwann dann klar geworden ist, ist mir an so vielen Stellen und in so vielen Situationen aufgefallen, was in der Arbeitswelt, in der Zusammenarbeit schiefläuft und auch, dass mir Methoden fehlten, um mich selbst nicht mehr aus der Bahn schleudern zu lassen. Und dank wunderbarer Menschen habe ich viele Tools kennengelernt, habe viel gelesen, viel ausprobiert, mich weitergebildet und so. Und dann irgendwann habe ich das agile Buddha-Prinzip entwickelt. Und so als Grund, also mein Ziel, was dahinter steht, ist eigentlich, dass ich anderen Menschen ersparen wollte, erst fast krank zu werden. Und die sollen eben nicht erst warten müssen, bis es zu spät ist oder fast zu spät und die Krankheit schon laut an die Tür klopft, sondern die Chance haben, vorher etwas zu tun. Für sich und für ihre mentale und körperliche Gesundheit. Ja, ihr Wohlbefinden. Im Englischen klingt es noch ein bisschen schöner, ihr Wellbeing.
Und warum hast du dich dann entschieden, dazu ein Buch zu veröffentlichen?
Ja, ich gebe ja Kurse an der Uni für Akademien und Firmen und habe halt irgendwann gemerkt, dass ich diejenigen, die freiberuflich arbeiten, oft gar nicht oder eben sehr selten erreiche. Und das sind aber häufig die Menschen, die besonders unter Druck stehen. Und mir ist es wichtig, potenziell alle mit meinem Konzept dabei zu unterstützen, weniger ausgelaugt zu sein und auf Veränderungen vor allem auch gelassener reagieren zu können. Und Veränderungen gibt's ja gerade jede Menge. Und das Buch lässt sich übrigens wunderbar in kleinen Gruppen oder auch allein durcharbeiten. Und mein Ziel ist, dass das Konzept so vielen Menschen wie möglich als wertvoller Begleiter zur Seite steht.
Ja, das ist ein Buch bestimmt eine gute Idee. Das kann man ja mitnehmen und dann auch für sich durcharbeiten. Aber da steckt natürlich auch eine ganze Menge Arbeit hinter. Wie ist das denn bei dir abgelaufen? Wie bist du beim Schreiben des Buches vorgegangen?
Ja, also erstmal habe ich lange überlegt, wie das Konzept eben ohne meine Live-Begleitung funktionieren kann. Und deshalb sind die einzelnen Wochen in dem Buch eben auch ein bisschen anders aufgebaut als die Übungen. Die Übungen sind detaillierter beschrieben und fast alle ganz allein durchführbar. Und nur ganz wenige Methoden, für ganz wenige Methoden ist es zwingend notwendig, einen anderen Menschen eben dazu zu nehmen. Und abgesehen davon ist der Austausch mit Freunden, Familie und Kolleginnen und Kollegen natürlich super wertvoll. Denn die sind es genau, die uns kennen, die uns oft auch Dinge spiegeln können, derer wir uns gar nicht so bewusst sind. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich überlegt, okay, was ist vielleicht die beste Atmosphäre, um dieses Buch zu schreiben? Und habe mir überlegt, ich ziehe mich zurück, quasi als digitaler Nomade oder Nomadin in die Toskana und habe das Buch im letzten Sommer in der Toskana geschrieben. Und ich habe mich frühmorgens an den Rechner gesetzt, umgeben von einer wunderbaren Landschaft und unterschiedlichen Tieren, Katzen, Geckos, Hunde, alles Mögliche. Und ich habe das Konzept ausgefeilt und da dann eben auch letztlich geschrieben, zu Papier gebracht oder eben zu Datei gebracht.
Ah, das ist bestimmt toll, in der Toskana zu sitzen und zu schreiben. Naja, da muss man ja aufpassen, dass der Urlaub nicht zu kurz kommt. Welches Kapitel ist dir denn wohl besonders leicht gefallen oder besonders schwer gefallen? Kannst du das heute noch sagen, rückblickend?
kann ich sagen. Aber erstmal zu der Toskana. Natürlich war auch mein innerer Schweinehund an dem einen oder anderen Morgen da. Und ich habe dann aber eine Zeitmethodentechnik, die Pomodoro-Technik angewandt. Und ich habe mich morgens immer erst ein halbes Stündchen hingesetzt und dann eine kurze Pause gemacht, nochmal ein halbes Stündchen hingesetzt und habe dann eben so nach und nach Kapitel für Kapitel geschrieben. Was ist mir am leichtesten, was ist mir am schwersten gefallen? Kann ich gar nicht so richtig genau sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich zu jedem Thema noch sehr viel mehr hätte aufschreiben können. Viele weitere Übungen, Infos und so weiter. Und mir war aber genau wichtig, dass sich die, die das Buch kaufen, um weniger unter Druck zu stehen, nicht genau dadurch wieder gestresst fühlen und ganz viel Zeit investieren müssen. Und deshalb sind die Einheiten kurz und eben auch effektiv. Auch wenn ich meine zugegebenermaßen ziemlich sprudelnden Ideen dafür manchmal etwas mühsam zügeln musste. Und was mir wichtig ist, ist halt, dass das Lesen des Buches allein natürlich nicht und niemanden dauerhaft von Stress befreit oder dauerhaft resilient macht. Und die 8 Wochen sind ein Anfang, der sehr effektiv sein kann. Impulse werden gesetzt, erste Gewohnheiten entwickelt. Und langfristig geht es aber darum, auch nach dieser Zeit dran zu bleiben, um nachhaltig etwas zu bewirken. Und besonders leicht gefallen ist mir tatsächlich das Kapitel Leadership, das kein Teil des 8-Wochen-Programms an sich ist, sondern ein zusätzliches. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass mir das sehr am Herzen liegt. Menschen in Führungsebenen stehen oft extrem unter Druck und merken gar nicht, dass sie schon monatelang auf Edge laufen oder nur noch irgendwie funktionieren, aber trotzdem keine Schwäche zeigen möchten, die Zähne zusammenbeißen und dann irgendwann ins Burnout rasseln. Und auf der anderen Seite sind es eben aber auch genau die, die die Teams immer wieder zur wertschätzenden Zusammenarbeit bewegen können, indem sie sowas wie Offenheit, Empathie und Vertrauen vorleben. Und nur dann, wenn Menschen sich bei der Arbeit wohlfühlen, das haben ja viele Studien schon bewiesen, arbeiten sie eben auch erfolgreich zusammen. Und Druck hilft überhaupt nicht dabei, dauerhaft gute Arbeit zu leisten, ganz im Gegenteil.
Ja, das stimmt wohl. Das kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall bestätigen. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu dem Buch, also zum Inhaltlichen. Ich habe das ja schon gelesen, ist ja noch gar nicht lange auf dem Markt, aber ich habe es tatsächlich schon von dir bekommen neulich und mir das dann auch gleich sehr schnell angeschaut und das jetzt einfach mal durchgelesen, weil mich das dann interessiert hat, was du geschrieben hast. Und mir ist aufgefallen, du hast ja viele Reflexionsfragen an die Leser und da stellst du ihnen auch immer Zeitlimits. Und ich hatte den Eindruck, dass die ganz schön knapp bemessen sind. Warum machst du das?
Ja, die kurzen Zeitfenster kommen genau aus dem agilen Arbeiten. Und was bewirken die? Die bewirken eben, dass wir über das, was wir da hinschreiben, nicht erst ewig lang nachdenken, sondern dass wir genau das aufschreiben, was uns dazu als erstes in den Sinn kommt. Gerade eben diese intuitiven, nicht verkopften Antworten oder Formulierungen sind es, die dann letztendlich auch wertvoll sind und zählen. Und natürlich ist es so gedacht, dass später auch noch was hinzugefügt werden kann. Dafür legt sich ja jeder auch ein Journal an.
Okay, das heißt also, in dem Journal vertieft man das dann für sich nochmal oder denkt dann noch weiter drüber nach, richtig?
Genau, oder macht dann oder guckt dann auch eine Woche später nochmal rein und überlegt oder guckt, was habe ich da geschrieben, was möchte ich gerne noch ergänzen. Also das ist mir super wichtig.
Mhm. Und wie reagieren deine Teilnehmer auf die Zeitvorgaben? Fühlen die sich schon mal gestresst oder nehmen die das einfach so ganz locker hin?
Also manchmal ist es so, dass bei den ersten 2, 3 Übungen für einige noch so ein bisschen ungewohnt ist. Und im Verlauf der Kurse bekomme ich dann aber ganz oft die Rückmeldung, wie gut kurze Zeitfenster sind, wie effektiv die sind und wie gut es tut, eben mal nicht ewig lang über alles nachzudenken. Und ich frage dann auch schon mal nach, ob sie genau dasselbe aufgeschrieben hätten, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten. Und ganz oft ist das nicht so. Und das heißt für mich, dass das sogenannte Timeboxing, so heißt das, hervorragend funktioniert.
Ja, das kann man ja mal ausprobieren. Das klingt auf jeden Fall interessant und ist mal ein ganz anderer Zugang, ne, zu so Themen, über die man nachdenken möchte.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen. Das Buch besteht ja natürlich nicht nur aus solchen Reflexionsfragen. Die nehmen zwar, glaube ich, schon, war mein Eindruck, einen wichtigen Stellenwert ein, aber es gibt ja andere Komponenten, die darin vorkommen. Wie ist denn das Buch insgesamt aufgebaut?
Ja, das Buch setzt sich zusammen aus den Komponenten Resilienz, Mindfulness, wertschätzende Zusammenarbeit, Kommunikation, Zeitmanagement, agile Methoden und Netzwerken plus eben Einführung und Abschluss quasi. Und ja, warum habe ich diese Themen gewählt? Resilienz und Mindfulness sind für mich super eng verknüpft. Also diese innere Stärke, dieses Gewappnetsein und Wachsen an Herausforderungen gelingt eben unter anderem mit Hilfe von achtsamen Methoden. Und zwar nicht nur in den Situationen, in denen es uns sowieso schon nicht gut geht, sondern quasi als ständige Begleiter, die uns helfen, langfristig gut mit Druck und Veränderungen umzugehen. Und ohne wertschätzende Kommunikation, die übrigens schon beim aufmerksamen Zuhören anfängt, das vergessen wir ganz oft, funktioniert die Zusammenarbeit nicht. Was brauchen wir noch? Ein gutes Zeitmanagement, klar, ne? Weil die Zeit ist eine unserer absolut wertvollsten Ressourcen, die wir nicht ausweiten können. Wir können sie aber so nutzen, dass wir weniger gestresst sind und dafür umso mehr fokussiert. Und dann die agilen Methoden, die uns schulen, nicht nur in Flexibilität. Die ermöglichen uns eben genau dieses vertrauensvolle Miteinander, die gemeinsame Gestaltung einer Zukunft oder zumindest einer Arbeitswelt, die uns gesünder, kreativer und letztendlich auch erfolgreicher macht, statt eben krank und ausgelaugt. Wir brauchen diese gegenseitige Unterstützung, Bündelung von Stärken und unterschiedlichen Denkweisen, aber eben auch diesen Mut, Fehler zu machen, also eine andere Fehlerkultur, dass es gut ist, wenn man Fehler macht, weil aus Fehlern kann man lernen. Und nur so können wir uns gemeinsam eben bestmöglich weiterentwickeln, auch wenn das jetzt vielleicht so ein ganz bisschen pathetisch klingt. Und übrigens geht es eben nicht darum, dass jeder nach den 8 Wochen jede Übung weitermacht. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Ich gebe eine große Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten mit, wie so ein Buffet, und lade dazu ein, alles auszuprobieren und dann die zur Gewohnheit zu machen, die eben am meisten resonieren, die sich gut anfühlen und vielleicht sogar ein bisschen Spaß machen.
Okay, das heißt, man kann sich da schon so ein bisschen was rauspicken, kriegt also erstmal viel vorgestellt und muss dann für sich selber entscheiden, was einem passt und was einem dann nicht so passt oder zumindest aktuell nicht so passt.
Ja, genau. Also erstmal geht es darum, wirklich alle Übungen, die da drin stehen, zu machen in diesen 8 Wochen und dann aber, genau, und dann hinterher zu gucken, okay, welche will ich denn weitermachen?
Mhm. Und dann so für sich selber seine Gewohnheiten zu etablieren.
Genau, weil das ist es ja, was uns letztendlich wirklich nachhaltig stärkt.
Ja, und du sprichst jetzt damit bevorzugt Freiberufler an, weil du hast ja vorhin am Anfang gesagt, dass die bisher bei dir in den Seminaren eher weniger vertreten waren, weil natürlich häufig Seminare von irgendwelchen Firmen gebucht werden und eben nicht von Einzelpersonen. Oder an wen richtest du dich sonst mit deinem Buch?
Also eigentlich, und das hört sich blöd an, weil man hat ja immer so diese Zielgruppendefinition, aber dieses Buch ist wirklich für alle Menschen geeignet. Und ich unterrichte das agile Buddha-Prinzip ja zum Beispiel an der Uni und bin teilweise total gerührt, wie dankbar die Studierenden den Stoff aufsaugen. Und in 8 Wochen wachsen die mir oft so ins Herz, dass ich sie danach richtig vermisse. Ist übrigens gerade auch wieder so. Und auch im Medienbereich habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele aus den Kursen gehen und sich gestärkt fühlen, dass sie anders mit eben wirklich auch ständig wachsenden Anfeindungen, die wir ja gerade auch im Journalismus erleben, und Druck umgehen. Dass sie eben dieses Gefühl haben, mit ihren Sorgen nicht allein zu sein. Dieses verbindende Moment ist super wichtig und auch ein bisschen selbstbewusster sind. Und zwar selbstbewusst im Sinne von selbstbewusster über das, was passiert, was sie eben auch stresst und was sie stärkt. Und ich glaube, ich könnte dir noch ganz viele weitere Beispiele nennen, weil ich selbst immer so begeistert bin über diese kleinen Veränderungen, die passieren. Und genau die sind es eben auch, die zählen. Also es geht nicht darum, morgen total resilient zu sein, sondern es sind wirklich die kleinen Veränderungen, die Schritt für Schritt zum Ziel oder zu einer besseren Gesundheit und allem Möglichen führen. Und also das Konzept ist überhaupt nicht branchenspezifisch oder altersmäßig oder sonst wie eingeschränkt.
Da wäre es ja bestimmt interessant, die Leute später nochmal zu sprechen, ne? Also wenn jetzt sowas über mehrere Wochen läuft, kann man ja schon so ein bisschen eine Entwicklung beobachten. Aber interessant wäre ja auch, was ist denn nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ne? Fällt mir jetzt so ein. Denn dann hast du solche Erkenntnisse auch schon von irgendjemandem? Also hast du Leute mal wieder gesehen nach längerer Zeit, die an so einer Veranstaltung teilgenommen haben?
Ja, habe ich. Und ich lade die auch alle immer dazu ein, mich über ihre Veränderungen auf dem Laufenden zu halten, wenn sie Lust haben, weil das für mich natürlich super spannend ist. Und ja, klar, wir kennen das. Dann kommt der Alltag und man lässt es so ein bisschen schlurren. Mir ist es aber wichtig, dass so ein bisschen was hängen bleibt, dass wenn diese kleinen Veränderungen da sind und so ein paar kleine Gewohnheiten sich ändern, dann ist das für mich schon super wertvoll. Und ja, diese Veränderungen gibt's. Ich habe zum Beispiel ein Team gehabt, was ich unterrichtet habe, und Die arbeiten tatsächlich viel besser zusammen. Oder ich kriege dann am Ende von Seminaren auch manchmal oder eben auch wirklich Wochen später, so, wenn ich nochmal nachfrage, das tue ich übrigens auch manchmal, wenn ich die Leute persönlich kenne oder wenn man sich irgendwie verknüpft hat. Und dann kriege ich so Antworten wie, ja, also so richtig viel verändert hat sich nicht, aber ich schlafe viel besser. Und dann denke ich, wow, das ist, ne, besser schlafen ist ein Riesenschritt zum Beispiel. Ne? Ja.
Die man dann ja persönlich auch merkt in seinem eigenen Wohlbefinden.
Mhm. Ja, absolut.
Okay, ja, da hat mich jetzt ein bisschen der Titel von deinem Buch gewundert, Rafting Buddha. Was hat das denn jetzt mit so kleinen Veränderungen zu tun, wo ich resilienter und zeitbewusster und so weiter werde? Warum heißt dein Buch so?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also für mich verkörpert der Buddha die perfekte Resilienz. Der sitzt total gelassen da, egal was um ihn herum passiert. Und das Rafting-Boot ist das perfekte Synonym für agile Methoden. Und ich erkläre dir jetzt kurz warum und gebe dir so ein paar Beispiele. Und das hilft vielleicht auch, die agilen Methoden, die ja auch so ein Begriff sind, der da so schwebt, so ein bisschen greifbarer zu machen. Mhm. Also beim Rafting und beim agilen Arbeiten geht es darum, im Grunde im Rhythmus der, ich sag jetzt mal, Stromschnellen zu schwimmen und gleichzeitig aber offen für Freestyle zu sein. Das heißt, wir müssen einerseits, gibt es Regeln, an die wir uns halten sollten, und andererseits müssen wir aber eben auch in der Lage sein, mutig zu improvisieren, dieses Zusammenspiel. In beiden Bereichen brauchen wir Flexibilität und Mut. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Raftingboot gesessen hast. Ich ja, und ich habe mich da ziemlich mutig gefühlt am Anfang, hinterher nicht mehr so. Und eben, wir müssen Fehler machen, um zu lernen, uns weiterentwickeln zu können, uns sozusagen auf Abenteuer einlassen, ja, auch auf Rafting. Und wir brauchen dabei aber auch Vertrauen. Und ohne Vertrauen geht es eben im Job genauso wenig wie im Boot, in dem sich alle aufeinander verlassen müssen. Und wir brauchen eben diesen Fokus, trotz alledem, dieses Commitment, wie man immer so schön sagt, gemeinsam die nächste Etappe oder eben das nächste Projekt zu meistern. Und es gibt aber noch ganz viel mehr Parallelen. Das heißt, selbst die Teamgröße ist mit 4 bis 8 Leuten. Und es ist erwiesen, dass genau die besonders kreativ und effektiv ist, diese Größe. Werden Gruppen zu groß, dann kennst du ja vielleicht selbst, fressen Diskussionen oft einfach viel zu viel Zeit. Und wenn die zu klein sind, fehlen unterschiedliche Blickwinkel. So, es geht aber weiter. Wie steuern wir beim Rafting mit dem Ruder? Bei den agilen Methoden durch Instrumente wie Scrum, Liberating Structures und Design Thinking. Das sind jetzt alles Begriffe, die werden natürlich alle im Buch genauer erklärt und da gibt's auch Übungen zu. Und die fördern eben diese wertschätzende Kommunikation und die erfolgreiche Arbeit im Team. Und wenn jemand in einem kleinen Team nicht mitpaddelt oder im Projekt nicht mitarbeitet, dann fällt das auf. Das heißt, dann driften das Boot oder eben das Projekt in eine falsche Richtung. Und das ist so wichtig, weil immer mehr Menschen stehen eben gerade kurz vorm Burnout, weil der Druck einfach zu hoch ist, die Veränderungsrate wird immer schneller, ne, die Welt verändert sich. Nichts ist dann aber wertvoller als Menschen, die uns unterstützen. Eben dieses Gefühl zu wissen, ich bin nicht allein. Und deshalb ermutige ich auch immer dazu, die Menschen um dich herum öfter zu fragen, geht's dir gut, geht's dir wirklich gut? Nicht als Floskel, sondern um wirklich zu erfahren, wie es den Menschen geht und vielleicht auch zu erkennen, wenn es irgendjemandem länger nicht gut geht und Hilfe anzubieten. Und eine letzte Parallele, ein guter Rafter muss eben steuern und sich über Wasser halten können. Und neben der richtigen Technik ist das Training entscheidend. Und das gilt eben auch für das agile Arbeiten und die Resilienz. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zur Resilienz, weil ich bin überzeugt, wir brauchen einen Schutzanzug beim Rafting, diesen Neoprenanzug in der Arbeitswelt, die innere Widerstandskraft, damit das, was alles auf uns abprasselt, an uns abperlt und wir daraus lernen können. Und sollte das Raftingboot oder das Projekt dann doch mal vom Kurs abkommen oder sogar umkippen, heißt es Ruhe bewahren, durchatmen und zum Ziel orientieren. Ich glaube, jetzt habe ich eine Menge Parallelen genannt und ich glaube, vielleicht hast du jetzt eine Ahnung, warum der Buddha das Rafting liebt.
Ja, schöne Metaphern, auch mit dem Neoprenanzug. Das konnte ich mir jetzt so richtig gut vorstellen. Ich habe nämlich einen Neoprenanzug zum Schwimmen, deswegen ist mir das ganz vertraut. Ja, und du hast jetzt also so ein bisschen eine Brücke geschlagen zwischen zwei Bereichen. Also einmal dem Thema Agilität, agilen Methoden und dem Bereich Resilienz, Selbststärkung. Und warum meinst du, dass die beiden Dinge so gut zusammenpassen, dass die sich so gut ergänzen?
Also ich bin total überzeugt, dass es genau die Fähigkeiten sind, Resilienz und Agilität, die wir in der heutigen Zeit so dringend benötigen. Und für mich sind die ein total perfektes Zusammenspiel. Auf der einen Seite sind wir es eben selbst, um die wir uns kümmern müssen, um diesen inneren Neoprenanzug, den eben zu entwickeln oder besser überzustreifen. Und dabei geht es übrigens überhaupt nicht darum, immer wieder in den Ursprungszustand zu kommen, in dem wir uns vor vielleicht schwierigen Situationen befunden haben, sondern dass wir aus Erfahrungen lernen und uns ständig weiterentwickeln. Und die agilen Methoden sorgen eben nicht nur dafür, dass wir uns weg vom Einzelkämpfertum hin zur Zusammenarbeit orientieren, sondern auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und Netzwerken heißt hier übrigens nicht Brusttrommeln und sagen, wie toll ich bin, sondern die Stärken im Team zu nutzen und aufeinander zu achten. Egoisten gehen in der heutigen Welt früher oder später über Bord. Davon bin ich überzeugt.
Das ist auch wieder eine schöne Metapher mit dem Brusttrommeln. Ne? Das kann man sich jetzt schon so richtig vorstellen, wie man, was du damit gemeint hast.
Ja, gut, das heißt, so ist das gedacht.
Genau. Gut, das heißt also, man nimmt jetzt einiges auf, wenn man das Buch liest, was einem einerseits in der Arbeitswelt weiterhelfen wird, andererseits aber, denke ich mal, auch im privaten Bereich, ne, was einen einfach so stärkt und ja Kraft gibt, mit bestimmten Situationen besser umzugehen. Was würdest du denn sagen, so in wenigen Worten, was der größte Nutzen deines Buches ist, wenn man sich die Mühe macht, das nicht nur zu lesen, sondern das eben auch durchzuarbeiten?
Ja, also in so ganz wenigen Worten gelingt es mir nicht, aber das Buch gibt viele Methoden an die Hand, um zukünftig eben mögliche Unvorhersehbarkeiten oder, um beim Rafting zu bleiben, stromschnell, mutig und selbstbestimmt meistern und daran wachsen zu können. Und natürlich, also ich finde, die Arbeitswelt und die private Welt lässt sich in der heutigen Zeit einfach gar nicht mehr trennen. Das heißt, die Resilienz entwickelst du natürlich nicht nur für die Arbeitswelt, sondern auch für dein Privatleben. Und es hilft dabei, also das Buch, sich über Stärken bewusst zu werden und darüber, wie wir die einsetzen können, aber auch dabei, besser im Team zu arbeiten, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und es vermittelt eben genau dieses offene und flexible Mindset, das wir in der heutigen Zeit unbedingt brauchen, weil das brauchen wir, wenn Veränderungen anstehen. Und wir brauchen ein empathisches Heartset, nenne ich es immer, weil ohne andere Menschen und gegenseitige Unterstützung und eben auch das Verständnis für andere Menschen ist es verdammt hart, durch die heutige Arbeitswelt zu raften. Und ein effektives Toolset, ein Methodenset, weil wir brauchen Methoden, die uns bei dem Prozess begleiten. Methoden, die sich nicht nach noch mehr Druck, sondern nach kleinen Schritten in die richtige Richtung anfühlen. Und ein Sachbuch ist es eben nicht zum schnellen Durchlesen. Ich weiß, dass du das jetzt getan hast, um erstmal dir ein Bild zu machen.
Genau, sonst hätte ich mich nicht in der Lage gefühlt, mit dir zu reden darüber.
Genau, das ist mir wichtig. Es geht um das Kennenlernen und Etablieren neuer Gewohnheiten, um eigenständige Schritte zur Veränderung, verbunden mit ganz viel Praxis und hoffentlich auch Freude. Und das Schöne ist, das ist alles trainierbar und umsetzbar für jeden von uns. Ich muss jetzt leider noch mal ein bisschen pathetisch werden, weil jeder kann entscheiden, wie die Zukunft aussehen soll. Die Umsetzung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Oder wie Yoda so schön sagt, your path, you must decide.
Okay, und hast du, damit man sich das jetzt noch ein bisschen konkreter vorstellen kann, auch so eine kleine Übung als Vorgeschmack?
Ja, klar habe ich die. Ich habe ganz viele. Lass mal überlegen. Okay, oft wachen wir morgens auf und sind ja eher so semi-motiviert, haben nur so eine riesige To-Do-Liste vor Augen und würden uns am liebsten wieder umdrehen. Der Start in den Tag ist damit direkt versaut. Wir sind total gestresst, fühlen uns nicht gut. Der Grundstein ist gelegt, nur leider der falsche. Ich lade deshalb alle jetzt ein, ab morgen, jeden Morgen, 5 Minuten irgendwas zu tun, was euch Freude und gute Laune macht. Das kann sein. Zu einem Lieblingslied durch die Küche zu tanzen, mit dem Haustier zu spielen, mit den Kids rumzuturnen oder was auch immer. Haltet 2 Wochen lang durch und beobachtet, ob und was sich durch diese morgendlichen 5 Minuten verändert. Ob eure Motivation steigt, ob das Gefühl des Überfordertseins sich vielleicht so ein ganz kleines bisschen verändert. Ich wünsche euch eine ganz wertvolle Erfahrung damit. Und du darfst natürlich auch mitmachen und mir hinterher erzählen, wie es dir ergangen ist, Alex.
Ja, das klingt interessant. Ich überlege schon gerade, was ich da vielleicht machen könnte. Vielleicht jeden Morgen ein paar Kochbücher durchblättern und mich von irgendwelchen lecker zubereiteten und angerichteten Speisen inspirieren lassen, möglicherweise, weil ich gerne koche, wäre das jetzt vielleicht für mich ein guter Start in den Tag. Da ist dann natürlich die Kunst, den Absprung rechtzeitig zu schaffen, wenn die 5 Minuten rum sind und dann nicht zu versacken. Ne? Da muss man dann, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Das kann ja leicht passieren, wenn es interessant wird.
Dann musst du dir, damit sind wir wieder beim Timeboxing, einen kleinen Wecker stellen. Und wenn du 10 Minuten machst, machst du 10 Minuten.
Ja, außerdem weiß man ja, dass man es am nächsten Tag weitergucken darf, ne?
Genau.
So ist es ja gedacht. Insofern kann man sich da vielleicht dann auch nach 5 Minuten von trennen. Okay, ja, das war sehr aufschlussreich. Ich glaube, jetzt haben die Leute eine Ahnung, was mit dem raftenden Buddha los ist, warum er das Rafting liebt und was das agile Buddha-Prinzip bedeutet. Und ich kann mir das jetzt auch noch ein bisschen besser vorstellen. Und deshalb danke ich dir, dass du uns das erklärt hast.
Ja, ich sag danke für das total spannende Gespräch und vielen lieben Dank, dass du mir all diese Fragen gestellt hast und dass wir gemeinsam diese Podcast-Folge aufnehmen konnten. Und wie immer gibt es am Ende meines Podcasts einen Musiktipp vom Interviewten. Und das bin ja in dem Fall ich. Und ich gebe euch Father Ocean von Monolink mit auf den Weg. Den Song habe ich im letzten Sommer in Italien ganz oft gehört und bin zu ihm über meine schöne Sonnenterrasse in der Toskana getanzt, wenn ich eine kleine Pause vom Schreiben brauchte. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt das Gefühl, den raftenden Buddha nun wirklich ein bisschen besser kennengelernt zu haben und freut euch vielleicht auf das Buch oder auf die nächste Podcast-Folge. Wenn ihr weitere Fragen habt oder eure Erfahrungen teilen möchtet, meldet euch gern auf irgendwelchen Wegen bei mir. Die sind ja vielfältig. Die Links zur Folge gibt's wie immer in den Shownotes. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, hört doch mal wieder rein, wenn es wieder heißt Digital Charm Moves. Macht's gut und bis bald. Eure Ute Korinth. Tschüss.